Heute ist, du hast ein Recht zu leben. Du hast also Existenzberechtigung, so wie die Birke draußen oder die Tanne oder was weiß ich. Du hast eine Existenzberechtigung. Du kannst und darfst und sollst leben. Jesus sagt, schau die Lilien im Tale an, schau die Spatzen an. Sie weben nicht, sie sammeln nicht, aber der Vater im Himmel versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Und sie sind bestens versorgt. So schön können wir Menschen gar nicht sein wie so eine Lilie oder wie ein Spatz. Die Spatzen sind auch sehr süß. So, du hast ein Recht zu leben, aber da komme ich noch mehr drauf. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen werde ich ein gutes Thema haben. Und ich bin schon in der Vorbereitung, bin noch nicht ganz durch. Aber Gott hat zu mir gesprochen und ich möchte dich herzlich einladen, das zu erfahren. Du übertreffe deine Erwartungen. Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir Talente gegeben und du sollst aus deinem Leben das Optimale machen, das Allerbeste. Nicht nur gut, Gott hat, was er geschaffen hat, war immer sehr gut. Und dein Leben sollte super sein. Das ist, was Gott will und so weiter. Mach aus deinem Leben das Optimalste und wir werden gleichzeitig auch den Titusbrief hier rausgeben, das Gemeindebibelschule. Es ist ein sehr toller Brief, ein sehr guter Brief. Der Titus hat hier konkrete Anweisungen bekommen, wie geht's weiter in der Gemeinde. Da ist die Gemeindeordnung, da ist Autorität drin, wie gebraucht man Autorität und ja, so viele andere Sachen. Also ich lade dich herzlich ein, auch das mitzunehmen. Wir nehmen alles mit, was gibt. Halleluja, danke. So, du hast ein Recht zu leben. Ich lade dich auch ganz herzlich ein für Mittwoch. Da wird es sein, verstehst du? Nein. Mittwoch wird es sein, der wahre Gott. Wer ist der wahre Gott? Das wird das Thema Mittwoch sein. Dann, Freude ist eine Entscheidung. Ich will mich freuen und ich will traurig sein. Wenn du das willst, solltest. Kannst ja. Kannst heulen. Also das liegt an uns. Wir können lachen mit den Lachenden und weinen mit den Weinenden. Also ist möglich. Sollte möglich sein. Also wie kann ich glücklich sein? Ich muss nicht auf dem Karneval sein, nicht nach Rio fahren oder sonst was. Ich kann zu Hause sogar in meinen vier Wänden, auch wenn es noch so triest ist, glücklich sein. Glücklich sein, fröhlich sein. Freude ist eine Entscheidung. Nur nebenbei. Du hast ein Recht zu leben, aber ich sage dir noch etwas. Bevor du dieses Recht gebrauchst, du musst sterben. Wenn du leben willst, musst du sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann geht es auf. Dann entfaltet es sich, dann entwickelt es sich. Aber zuerst muss man sterben. Man muss das Leben abschließen, dieses bisherige, was ich bin. Das, was ich bin, ist nicht das Optimalste. Es gibt noch was Besseres als mich. Dieser andere Matutis, dieser andere Mensch, der neue Mensch, der von Gott geschaffen ist. So, Tod wird uns nicht erspart, keinem. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Jesus musste gekreuzigt werden, damit er aufersteht. Jesus wäre nie Jesus geworden, nie der Erlöser geworden, nie der Heiland geworden, wäre nicht am Kreuz gestorben. Wäre vom Kreuz runtergestiegen, wäre nie der Messias geworden. Aber er starb und er stand auf und dann begann die große Mission, die große Sendung. Die Kreuzigung ist ihm nicht erspart geblieben, das Grab ist ihm nicht erspart geblieben und uns wird auch das Sterben nicht erspart. Die meisten Leute haben Angst vor Sterben. Komisch. Wir können weiterleben. Denn nämlich, wenn du mal gestorben bist, dann, guck mal jetzt von Mandela. Jetzt fahren sie alle hin. Zuerst haben sie sich um den Mann vielleicht nicht groß gekümmert. Aber jetzt laufen alle ihm nach, weil er tot ist. Verstehst du? Jetzt ist er ein Heiliger. Jetzt ist er was Großes. Also, wenn du gestorben bist, bist du ein Heiliger. Aber wir sterben gar nicht so gern. Ich weiß, es ist so etwas gegen die menschliche Natur. Aber wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein, sagt der Herr. Wer das Kreuz nicht nimmt, und das Kreuz ist immer Sterben. So, ohne Wiedergeburt gibt es kein, oder der Kreuzigung, ohne das Sterben gibt es keine Wiedergeburt, kein Comeback. Da gibt es diese Dinge gar nicht. So, da kannst du nicht leben. Deshalb, wir müssen überlegen, wie kann ich sterben, bevor ich sterbe. Um mein Leben zu gebrauchen. Du hast ein Recht zu leben, aber du musst auch dein Recht durchsetzen, dein Recht verwirklichen, dein Recht erkämpfen. Wir müssen um unser Recht kämpfen. Du hast Recht, aber du musst um deine Rechte vors Gericht in einem Prozess und einfach dann verwirklichen. Viele denken, wir leben und es geht genauso weiter wie bisher. Nein, wir müssen uns entscheiden, ich will was Besseres. Das Thema wird morgen sein, übertreffe deine Erwartungen. Mach das Optimale. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast, was du bisher erreicht hast. Es ist schön und gut, was du bist, aber du kannst noch mehr erreichen. Wenn du Verlangen hast, den Wunsch hast und dergleichen, aber du musst auch einen Preis bezahlen dafür. Ohne Fleiß kein Preis. Und da habe ich für morgen noch eine ganz tolle Geschichte für die Ameisen, mit den Ameisen. Guck mal, die Ameisen, was die alles machen, was die alles schaffen. Die Ameisen, und wir sind auch so kleine Gottesameisen. Und die setzen was durch und die können was Großes erreichen, weil sie zusammenarbeiten. Und im Titusbrief ist da auch ein Hinweis, wie man zusammenarbeiten, wie Christen zusammenstehen sollen, wie ein Mann. Wie ein Mann. Nicht, der zieht in der Richtung, der zieht in jene Richtung und der andere zieht nach oben, der andere zieht nach unten. Und so haben wir ein Durcheinander. Und das ist, was im Volk Gottes gang und gäbe ist, ein Durcheinander. Wir sollten ein Ziel haben. Und was das Ziel ist, werden wir morgen erfahren. Ich werde euch morgen weitergeben. So viele denken, es wird genauso weitergehen wie bisher, ich mache genauso weiter wie bisher. Nein, wenn du dein Recht erreichen willst, musst du etwas tun für dich selber. Und ich ermutige dich, nicht für andere so viel zu tun, tu was für dich. Gönn dir selbst mal was. Und dann nimm selbst was von dir aus. So. Es ist etwas ein Trugschluss, wenn man denkt, das kommt schon von selber, ich werde schon besser, Gott wird mir schon Recht schaffen. Gewiss, Gott schafft in seinem Recht, aber du musst für dein Recht kämpfen. Gott hat uns Verheißungen gegeben, Zusagen gegeben und jetzt muss ich das übernehmen, in meinen Kopf durchsetzen, in mein Herz verwirklichen und dann mit meinem Munde bekennen und dann auch ja, wirken lassen. Du musst auch das Medikament einnehmen und dann erst kann das Medikament wirken. Solange du das nicht einnimmst, kann die beste Medizin nichts bewirken. Wunderbar, die Tüte, die Verpackung, ach wie toll die ist. Viele bewundern die Verpackung. Halte dich nicht an der Verpackung auf, halte dich nicht am Äußeren auf, sondern guck, was da drin ist, was für eine Kraft, was das Medikament bewirkt oder was es auch immer ist. Gott verändert uns, und zwar von Grund auf. Aber ich muss mir das gefallen lassen. Er will mir Recht schaffen, und zwar vielleicht sogar in Kürze. Je mehr ich mich Gott hingebe, desto schneller passiert das Wunder, dass ich gerechtfertigt werde, dass ich mein Recht bekomme, dass ich zu dem bekomme, was mir versprochen wurde, mein Erbe antrete, je schneller ich mich da hingebe. Gott macht aus alte Menschen neu, total neu, da verändert er, da löse dich von der Vergangenheit, von gestern, was da war, und das ist also diese Erneuerung. Du hast ein Recht, gestern zu vergessen. Du hast ein Recht, die Schuld, deine Sünden und andere ihre Sünden ins Meer zu werfen, über Bord zu werfen. Du hast ein Recht. Du musst nicht alles mitschleppen und dich mit allem Möglichen beschäftigen. Wirf über Bord. Und dann bist du erst frei, richtig frei. So, Erlösung ist eine Art Erziehung. Es erzieht uns, bildet uns, qualifiziert uns. Das ist also Erlösung. Immer mehr, du wirst immer besser, immer vollkommener, immer edler. Also Gott arbeitet an uns. Aber zuerst einmal, du musst die Vergangenheit loslassen. Das ist ein Stück Sterben. Deine alten Gewohnheiten, die gar nichts gebracht haben. Und du musst eine Liste in deinem Leben mal machen. Endlich mal über dein Leben nachdenken. Was hat mir was gebracht und was hat mir nichts gebracht? Und es gibt so viele Sachen, was mir nichts gebracht haben. Und die pflege ich und die begieße ich und die jäte ich und vergiss es, schmeiß es alles raus. Was dir nicht gebracht hat, das wirf raus und sag, ich möchte nur das, was mir was bringt. Du bist, vielleicht sagst du, bist du Egoist. Ja, du musst ein Stück Egoist sein. Zuerst mal an dich denken und dann erst an die vielen anderen. Wenn du nicht an dich selbst denkst, wie willst du dann an die anderen denken? Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Solange du dich selbst nicht liebst, vergiss die ganze Missionsarbeit, vergiss die ganze Evangelisation, vergiss alles. Das ist Unsinn. Du musst zuerst mal anfangen, dich selbst zu lieben. Natürlich zuerst mal Gott, Nummer eins. Aber dann sich selbst lieben. Ohne der Selbstliebe wirst du keinen Schritt weiterkommen. Deshalb übertrifft dich selbst. Die Predigt für morgen. Morgen werden wir auch Abendmahl haben. Wir wollen auch hier einfach Gemeinschaft haben. Ist so wichtig. Abendmahl ist Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast, dann hast du Gemeinschaft untereinander und am Schluss hast du mit dir selber Gemeinschaft. Du hast etwas aufgenommen in dir und das wirkt. Wenn der Herr an dir arbeitet und du hast ein Recht, dass dein Charakter verändert wird, dieser neue Mensch, der nach Gott geschaffen wird, ist, du kriegst eine ganz neue Persönlichkeit. Du hast ein Recht, eine neue Identität zu haben. Nicht mehr der Alte oder die Alte. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung in Christus. So, Der Herr Jesus erlöst dich von Dingen, die nichts sind, und das kristallisiert sich immer mehr in deinem Leben. Das Echte, das Wahre, das Große kommt immer mehr zum Vorschein. Dem alten Menschen, den kannst du gar nicht groß dienen. Der will immer sich nicht verändern. Er soll alles so bleiben, wie es bisher war. Er soll so bleiben, wie bisher war, darf sich nichts verändern. Weißt du, das ist am schönsten. Wir singen die gleichen Lieder, sprechen die gleichen Gebete, sitzen auf dem gleichen Platz und immer um die gleiche Stunde und Zeit und so weiter. Alles immer das Gleiche. Immer Montag das, Mittwoch das, Donnerstag das. Nein, wir sollen raus aus der Gewohnheit. Du hast ein Recht, ein flexibles, interessantes, spannendes Leben zu führen. Du hast ein Recht dafür. Der alte Mensch hat Angst. Also, ich muss mich wie immer wieder neu einstellen. Und es ist gerade das Schönste, sich auf was Neues einzustellen. Du hast ein Recht, was Neues zu entdecken. Du hast ein Recht, was Neues zu erleben. Du hast ein Recht. Der neue Mensch, den kann man nicht dressieren oder erziehen. Der neue Mensch ist, ja, eine Veränderung. Du kannst aus dem Wolf nie ein Schaf machen. Es sei denn, mit dem Wolf passiert ein Wunder. Verstehst? Ein Schöpfungswunder. Dass er plötzlich wie ein Lamm wird. Natürlich, die Organe sind beim Wolf und Schaf die gleichen. Maul ist das gleiche, Zähne sind da, verstehst du, und Fell ist da. Aber das ist ein Schöpfungswunder, wenn er aus dem Wolf ein Lamm wird. Sonst hat man nur das Fell überstülpt. Der neue Mensch wird von Gott verändert, von innen her. Der Wolf wird von innen her verändert. Plötzlich, er will Gras fressen. Wie heißt es einmal in der Bibel? Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Und der Löwe wird auf der Weide mit den Ochsen zusammen Gras fressen, der Löwe. Also da wird plötzlich ganz andere Mentalität, ganz andere Interessen, ganz andere Wünsche, ganz andere Ziele sein. Du hast ein Recht, ein anderer Mensch zu werden. Du hast ein Recht, als Bürger, Erdenbürger auf diese Welt zu kommen. Aber das ist nicht alles. Du bist nicht geboren, um nur dahin zu siechen und dahin zu vegetieren. Du bist geboren, dass du aus dir herauswächst. So. Aus dir herauswächst, dass du deine Erwartungen übertriffst. Ja, ich möchte nur Dach über dem Kopf haben, mein Essen haben, meine Miete bezahlen können, das Mindeste. Das ist nicht der Sinn deines Lebens. Dein Leben hat eine ganz andere Bestimmung. Du sollst König, Prinz, Priester, Prophet sein, von Gott gebraucht zu werden. Der Herr zwingt niemand, dass er was anders wird, aber er bietet uns an, seine Hand, und sagt, schlag ein in meine Hand, lasst uns zusammenarbeiten mit meiner Hilfe. Wir können ohne der Hilfe Gottes nicht unser Recht bekommen. Wir brauchen also seinen Beistand. So wie wir in dieser Welt, du kannst immer Recht haben, aber du bekommst erst ein Recht beim Gericht. Durch einen Rechtsanwalt, durch einen Beistand. Und ich finde, es ist ganz arg wichtig, dass wir mal natürlich anfangen zu denken. So wie es im Natürlichen, so ist es auch im Geistlichen. Du brauchst einen Beistand, du brauchst Unterstützung. Wenn du eine Verheißung von Gott hast, da brauchst du unter Umständen eine Unterstützung. Die Leute, die vor Gott vortreten und sagen, du Heumann, der betet, die ringt und die kämpft und so weiter. Lieber Gott, hilf dieser Person. Und wo zwei oder drei eins werden, sich verschwören, da wird der liebe Gott helfen. Und du brauchst Menschen, die Erfahrung haben, die bei Gott ein bisschen näher sind als du womöglich, dass die Fürsprache für dich einlegen. Wir haben zwar Jesus als Fürsprecher und den Heiligen Geist als Fürsprecher, aber wir brauchen auch Brüder und Schwestern, die auch für uns bei dem lieben Gott vorsprechen. Du hast ein Recht auf Gebetserhörungen. Du hast ein Recht auf Wunder. Aber du solltest von diesen Rechten Gebrauch machen und sie durchsetzen. Rechte müssen durchgesetzt werden. Ich werde nie vergessen, ich predige da in einer Gemeinde in Stuttgart ganz am Anfang meines Dienstes, und da steht plötzlich dahin ein großer, stattlicher Mann aus und geht mit der Bibel in der Hand, geht nach vorne und sagt, lieber Gott, alles was hier drin steht, will ich haben. Und er sagt, ja, was willst du haben? Ich möchte den Heiligen Geist haben. Er sagt, dann sollst du haben, im Namen Jesu. Ich berühre ihn und der fängt an, in Zungen zu sprechen. Hinter ihm ist ein Diakon, das war ein Stadtmissionar. Großer, kräftiger Mann. Hinter ihm steht dann sein Vikar oder Mitarbeiter. Und er sagt, Herr, was du meinem Bruder Manfred geben konntest, das kannst du mir auch geben. Du hast ein Recht. Jemand muss mal vielleicht den Anfang machen. Und dann merkst du, Mensch, wenn es bei dem funktioniert, kannst du bei mir doch auch. Oder nicht? Muss ausprobieren. Weißt du, für uns muss das Wirken Gottes ein Vergnügen sein. Immer wieder Recht bekommen. Du bist im Unrecht, wir sind alle in Unrecht, uns steht gar nichts zu. Wir sind alles mal Sünder und so weiter, wir sind alles verloren. Aber mein Vater gibt mir mein Erbe. Und was macht der Vater? Geht zu der Schatulle, zum Tresor, holt das Geld raus und sagt, hier, Junge, dein Erbe. Und dann kommt der Sohn mal nach Hause und der verlorene Sohn nach Hause und da ist der ältere Bruder und dann sagt er, und mir hast du nichts gegeben. Du siehst, zwei Kinder eines Vaters. Du bist ein Kind und der andere ist ein Kind Gottes. Zwei Kinder. Der eine hat von seinem Recht Gebrauch gemacht. Mein Vater gibt mir mein Erbe. Und der andere hat fleißig gearbeitet, fleißig gepflügt, fleißig Viecher gehütet, alles fleißig gemacht. Und mir hast du nichts gegeben. Und du siehst, was der Vater sagt, du hast ein Recht gehabt. Du hast nicht genommen. Du hast viele Rechte. Und ich muss dich über deine Rechte vielleicht aufklären heute. Mach davon Gebrauch. Mach von deiner Freude Gebrauch, von deinem Frieden Gebrauch, von deiner Gnade Gebrauch. Dir steht gar nichts zu. Aber Jesus hat dir verheißen, kommet her zu mir, alle mühseligen und beladen, ich will euch erquicken. Es ist erstaunlich, wenn man sieht plötzlich, ich habe ein Recht zu wachsen. Ich muss nicht immer ein Zwerg und Lilliputaner bleiben oder 1,50 Meter. Ich darf über mich selbst hinauswachsen, über meinen Schatten springen, über meine Mauern springen. Hast du Mauern in deinem Leben, Probleme in deinen Mauern? Spring rüber. Nicht nur, ich muss mal durchkämpfen hier mit Gottes Hilfe. Das ist ein armseliges Christenleben. Nein, du musst nicht durchkämpfen. Du musst nur einen Hupser machen und bist drüben. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Da bist du wie auf einem Camping da. Da hoppst du mit meinem Gott. Die meisten Christen haben keine Ahnung, was das christliche Leben wirklich ist. Die kasteien sich, strengen sich an. Oh Gott, das ist so schwer, furchtbar. Oh, schenk mir Gnade, lieber Herr. Hab Erbarmen mit mir. Weißt du, der Glaube an Jesus ist keine Leistungsreligion. Ich muss mich nicht zwingen. Nein, ich muss mich gehen lassen, in die Arme Jesu fallen. Und du kannst nicht tiefer fallen als in die Arme Jesu. Ich muss mich nur gehen lassen, ganz entspannt sein, gelassen sein, getrost sein. Der christliche Glaube ist keine seelische Qual. Ich muss mich quälen, meine Seele lobe den Herrn. Bitte lobe den Herrn, preis den Herrn. Verstehst? Nein. Meine Seele, ich lasse meine Seele bammeln. Und da preise ich den Herrn. Da plötzlich im Schlaf preise ich den Herrn. Fange an zu träumen, sehe Gesichter und Visionen, Offenbarungen. Was der christliche Glaube, Geschwister, ist ein Spaziergang. Weißt du, da hältst dich an der Hand des Herrn und Henoch wandelte mit Gott. Der wandelte mit Gott. Der hat sich nur am Herrn festgehalten. Du siehst den Herrn nicht. Verstehst du, er ist unsichtbar. Aber du gibst deine Hand, Herr, meine Hand, hier wandle ich, jetzt komme ich, jetzt gehe ich mit dem Herrn Jesus Schritt für Schritt im Glauben vorwärts. Du sagst, es ist töricht, es ist Einbildung, Suggestion und so weiter. Man kann sich viel einreden, aber du musst den Herrn buchstäblich nehmen. Du musst den Herrn wörtlich nehmen, die Bibel musst du wörtlich nehmen. Ist ein Spaziergang. Henoch wandelte mit Gott. Und das war keine christliche Zeit, wo er lebte. Da waren lauter Riesen, lauter Götzen und Götter und Aberglauben, Dämonen waren losgelassen auf die Menschheit. Und Henoch wandelte mit Gott. Das ist möglich. In einer gottlosen Zeit, in einer verdorbenen Zeit, du kannst mit Gott spazieren gehen. Du musst nicht auf die Leute da gucken, was die da machen. Vergiss es. Wer nicht will, der hat's schon. So, das wahre christliche Leben ist eigentlich ein Kinderspiel. Bitte entschuldigt mir, aber wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir nicht und werden es auch nicht verstehen. Aber Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Der wahre Glaube an Jesus Christus ist Kinderspiel. Der hat alles gemacht, du musst es nur nachmachen, was er macht. Du musst dem Heiland auf die Finger gucken, dem Herrn Jesus kopieren und so weiter und du wirst merken, das geht. Der wahre christliche Glaube ist keine Last. Denn Jesus sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Da musst du nicht schleppen und dich dann das Gesicht verziehen und grimmig gucken. Nein. Man geht mit dem Heiland, man hält sich an ihm fest, an seine Gnade, an seine Verheißungen. Man ist wie ein Kind. Weißt du, und Kinder, Was machen Kinder? Denk doch drüber nach, wenn du Kinder gehabt hast. Der Papa macht's schon. Die Mama macht es schon. Immer wieder, man vertraut dem Papa und der Mama. Und du musst lernen, dem Heiligen Geist zu vertrauen und dem Daddy, dem Vater im Himmel und dem großen Bruder Jesus Christus. Und du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert. Du hast ein Recht, richtig zu leben. Ein gutes Leben zu leben. Wir missverstehen manchmal. Wir denken, das gute Leben ist immer, 1 Million zu haben auf dem Konto. Diener zu haben. Alles muss funktionieren, technisch alles einwandfrei. Nein, das gute Leben ist, dass du aus deinem Leben etwas machst. Mit nichts. Mit nichts. Du hast nichts und du machst was. Der liebe Gott hat aus nichts Himmel und Erde geschaffen. Aus nichts. Und das ist das große Kunststück. Wenn man viel Geld hat und wenn man alles hat, kann man alles machen. Aber wenn man nichts hat, da braucht man schöpferischen Geist. Erfindergeist. Da muss man kreativ sein. So, du hast ein Recht, das Leben zu genießen. Jeden Augenblick zu genießen. Die meisten Christen, die hoffen immer auf die Ewigkeit. Ja, wenn ich auferstanden bin, wenn ich entrückt bin, wenn ich mal bei Jesus bin, das wird schön sein. Nein, das Leben ist jetzt schon schön mit Jesus. Es ist jetzt schon. Wir müssen nicht warten, bis wir irgendwo im Himmel sind und dann unser Plätzchen da irgendwo gefunden haben. Nein, wir haben jetzt schon unseren Platz gefunden. Unser Wandel, wisst ihr, wo unser Wandel ist? Im Himmel, Geschwister. Und die meisten Leute, wenn ich so die Christen angucke, die bewegen sich in der Hölle. Die schlagen sich mit Dämonen und Teufel rum. Du solltest dich von Engeln umgeben lassen. Das ist biblisch. Die Gott fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Fang an, Gott zu fürchten, richtig Gott zu fürchten. Nicht vor Gott Angst haben. Weißt du, wenn du hörst, man muss Gott fürchten, du musst zittern, damit ich ja nichts falsch mache, damit ich ja alles richtig mache, damit ich ja sein Wort höre. Nein, du musst fürchten, heißt Gott lieben. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Ja, du hast ein Recht, dich an deinem Leben zu freuen. Das ist kurz genug, verstehst du? Mach das Optimale aus deinem Leben. Dein Leben ist kurz genug. Du hast ein Recht, jeden Augenblick das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Du hast ein Recht, aus jeder Situation das Optimalste zu machen, das Beste. Und das Beste ist gerade gut genug für den Herrn Jesus und auch für dich. Mit mehr oder weniger darfst du nicht so zufrieden geben. Das Leben mit Jesus ist nicht verdrießlich. Weißt du, da denkst du, das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht. Du darfst alles, hör mal zu. Aber du brauchst nicht mehr alles. Das ist das Geheimnis. Du darfst alles, aber dich frommt das meiste gar nicht. Das ist doch plunder Zeitverschwendung. Der Unsinn. Mir ist alles erlaubt. Du sollst dich nicht einengen lassen von niemandem und von nichts. Du bist zur Freiheit berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes. Aber du musst nicht die ganzen Freiheiten gebrauchen. Ich habe die Freiheit, Klavier zu spielen, aber ich habe auch die Freiheit, das Klavier zu zerklopfen. Und zusammenzuschlagen und Kleinholz zu machen und zu verheizen. Kann ich auch, habe ich auch die Freiheit. So, aber ich kann das Optimale rausholen, wenn ich da begabt bin und talentiert bin. Das ist Freiheit, das Optimalste aus meinem Leben herauszuholen. Du hast ein Recht, selbst in schlimmsten Situationen das Bestmöglichste zu erreichen. Mit wenig Geld viel zu machen. Der eine hat nur 2 Talente bekommen und hat damit gewuchert 2 andere gewonnen. Du hast ein Recht, aus wenig viel zu machen. 5 Brötchen. Was hat der Junge gemacht? 12 Körbe hat er zusammengekriegt am Schluss, was noch übrig geblieben ist. Du wirst merken, der Segen Gottes ist immer das, was übrig bleibt. Nicht, was du gibst und was andere kriegen. Der Segen Gottes ist das, was übrig bleibt. 12 Körbe. Das, was für dich übrig bleibt. Und dann kannst du sagen, also Meister, das kann ich gar nicht nach Hause tragen. Wie soll ich das heimbringen? Wenn Gott dich segnet, dann musst du dir überlegen, wie bringe ich den Segen nach Hause? Wie bringe ich den Segen unter? So, du hast ein Recht, Gnade zu erleben. Nicht, dass du dich plagst, muss ich Gnade, lieber Gott, hab Gnade mit mir. Du musst nicht Angst haben. Gott ist gnädig. Durch Jesus Christus ist die Gnade uns erschienen. Die heilsame Gnade, die heilende Gnade im Titusbrief. Die Gnade, die uns gesund macht an Seele, Geist und Leib. Du brauchst diese Güte Gottes in deinem Leben, damit du nicht Depressionen bekommst, damit du nicht schwermütig wirst. Du hast ein Recht, ein freies Leben zu leben von Depressionen, von Bedrückung, von Einschüchterung, von Manipulation. Frei, du hast ein Recht. Aber das musst du durchsetzen. Du musst dich durchsetzen und sagen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Ich nehme das nicht an. Du musst radikal sein. Und das genügt nicht einmal. Da musst du die eine Instanz durchmachen, vielleicht die zweite Instanz und die dritte und sogar Bundesverfassungsgericht. Und dann gibt es das Universalverfassungsgericht. Wenn es gibt, beim lieben Gott im Himmel. Du musst alle Stufen oft durch, bis du endlich mal Recht bekommst. Bis dir Recht gesprochen wird. Ja, der Herr wird mir Recht schaffen. Nein, du musst kämpfen um dein Recht. Du hast ein Recht zu leben. Und dir gönnt niemand was. Glaub mir das. Niemand hat an deinem Glück Interesse, außer du selbst. Du allein bist derjenige, wo er sich an sein Leben oder für sein Leben interessiert. Du hast ein Recht, dass du von Gott Ermutigung bekommst, wenn du niedergeschlagen bist. Herr, ich brauche jetzt ein Wort. Ich brauche ein Wort, ein starkes Wort, ein mächtiges Wort, ein durchschlagendes Wort. Und ich sag dir, wenn du das so lang stehst und bei Gott anklopfst und so weiter, irgendwann geht die Tür auf. Schaut, wie ist es? Wie bekomme ich Recht? Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Oft funktioniert das Bitten nicht. Brauchst gar nicht mehr weitermachen. Dann heißt es, suchet, so werdet ihr finden. Die zweite Stufe. Du musst die zweite Stufe zünden. Und die zweite Stufe suchen. Was mache ich falsch? Warum kommt das bei mir nicht? Was hält es auf? Wo stehe ich auf der Leitung? Wo blockiere ich? Und was blockiert mich? Und was ist das Hindernis? Suchen. Und dann klopfen. So lang klopfen, bis die Tür aufgeht. Du kennst ja die Geschichten, da nachts kommt der Freund und will Brot haben. Oder die Frau da vom Richter will Recht haben. Um ihres unverschämten Geilens willen. Die ist dem Herrn, dem Richter auf die Nerven gegangen. Also zuerst mal bitten, suchen, klopfen. So lang vor der Tür stehen, Herr, ich brauche das. Ich kann nicht mehr schlafen, ich weiß nicht, wie es weitergeht mit mir. Es muss ein Wunder passieren, bitte helfen Sie mir. Und du musst draufgängerisch sein. Wer nicht drauf geht und kämpft mit aller Macht und sagt, das ist mir versprochen. Hier steht es. Und dann suchst du alle Verheißungen zusammen. Suchet. Das heißt, du suchst nicht nur, was ist falsch in meinem Leben, was läuft nicht, sondern alle Verheißungen, alle Gesetzbücher durcharbeiten, alle Paragraphen. Und dann bringst du diese Paragraphen. Ich habe mal einen Fall gehabt. Ja, das war in der großen Kirche mit der Orgel. Und habe gedacht, was mache ich? Die andere Kirche wollte die Orgel haben, aber ich wollte die Orgel auch behalten und nicht ausbauen lassen. So, und dann habe ich alle Paragraphen durchgearbeitet aus dem bürgerlichen Gesetzbuch durchgearbeitet. Paragraph sowieso, Paragraph sowieso, Paragraph sowieso, Paragraph sowieso. Den ganzen Brief, eine halbe Seite waren nur Paragraphen, nur Paragraphenangaben. Nachlesen sollen die Leute selber, was für Paragraph das ist und was da drin steht. So, die lauter Paragraphen. Und dann plötzlich, der Kirchengemeinderat beschließt, also Sie können die Orgel behalten, also alle Paragraphen sprechen für Sie. Verstehst? Aber wir müssen lernen, die Verheißung 1 und Verheißung 2 und Verheißung, wenn die Verheißung nicht funktioniert, aber es gibt noch eine Verheißung, die funktioniert für diesen Fall. Und weißt du, der Teufel versucht uns alles Mögliche auszureden, aber wir müssen pochen. Du hast ein Recht zu leben, hast ein Recht zur Freude und zum Frieden und zum Glücklichsein und zum Erfolg sein und gesegnet zu sein, um Fülle zu haben. Aber du musst pochen. Und wenn das eine nicht funktioniert, es funktioniert noch eins. Du siehst, der Teufel gibt auch bei Jesus nicht so schnell auf. Er sagt, er steht geschrieben. Und du musst auch so kommen. Paragraph sowieso, Verheißung sowieso, Vers sowieso, Kapitel sowieso. Er steht mir zu. Und das ist suchet. Suchen ist nicht nur, was ist falsch bei mir, was ist passiert bei mir. Nein, suche das Positive. Suche, was steht mir zu. Es gibt irgendwo eine Lücke. Weißt du, bei den Paragraphen ist es so, da schlüpfst du rein und da kannst du wieder rausschlüpfen. Wie bei der Schweizer Käseglocke und Käse. Da schlüpfst du rein und da schlüpfst du wieder raus. Da ist es alles so löchrig. Und deshalb auch in der Bibel. In der Bibel musst du auch lernen, reinschlüpfen und wieder rausschlüpfen. Du wirst mir Recht schaffen. Sein Wort schafft uns Recht. Das ist unser himmlisches Gesetzbuch. Geschwister, das Wort Gottes ist unser himmlisches Gesetzbuch. Und das sollten wir gebrauchen. Nicht nur lesen und sagen, es ist gut, das steht drin. Nein, du musst mit diesem Gesetzbuch pochen. Immer wieder. Diese Witwe, die hat so lange gebettelt, so lange dem Richter auf die Nerven gegangen, gesagt, wenn das noch weitergeht, kommt sie noch her und bringt mich noch um. Ja, wir sollen kühn sein. Kühn sein im Gebet. Kühn sein im Bitten. Kühn sein. Lieber, und ich sage euch ein Geheimnis, wie kriegt man sein Recht? Beim Handeln. Weißt du, du musst immer mehr sagen, als du bekommst. Das ist ein Geheimnis. Höher, du kannst niedriger immer noch gehen, aber du musst höher ansetzen. Du musst mehr erwarten, als es dir zusteht. Und dann immer wieder mit Gott handeln. Guck mal, Abraham handelte mit Gott. Juden schachen gerne. Das Schachen. Und du musst lernen, mit Gott zu schachen. Herr, wenn in dieser Stadt 50 Gerechte sind, wirst du die Stadt untergehen lassen? Nee. Und wenn es 45 sind, wenn es 40 sind, und du siehst, wie der schachert mit Gott. Du musst mit Gott handeln. Wenn du Recht haben willst vom Himmel, du musst handeln. Herr, wirst du die Stadt verderben wegen 30 Leute? 30 Heilige, 30 Gerechte? Lässt du die Stadt untergehen? Und du siehst, Abraham hat es nicht locker gelassen, bis er die Familie Lot rausgekriegt hat. Du darfst nicht locker lassen. Du hast ein Recht. Deine Familie ist in Sodom und Gomorra und die muss rausgeholt werden, bevor Sodom und Gomorra untergeht. Und du musst also mit Recht und mit Gott schachern, handeln, diskutieren. Nicht nur mit dem Teufel. Die meisten diskutieren nur mit dem Teufel. Du solltest anfangen, mit Gott zu reden und mit dem Teufel, den sollst du links liegen lassen. Das ist meine Methode, links liegen lassen, der interessiert mich nicht. So. Du brauchst Ermutigung, Trost und so weiter. Und der Heilige Geist ist da und dir steht das alles zu. Heiliger Geist, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Rufe mich an, ich will dich erretten. Suchet, also bittet, suchet, klopft an. Das ist die biblische Gangart. Die biblische Methode, wie man Recht bekommt. Zuerst mal bitten. Und wenn das Bitten nicht funktioniert, such einen anderen Weg. Irgendwie muss ich da hinkommen. Bevor man sich um andere kümmert, anderen hilft, anderen Rat erteilt, muss man selbst so weit sein, dass man selbst wenigstens einmal erlebt hat, Gott hat mir Recht gegeben, mir Recht verschafft, mir in kleinen Dingen. Und dann kannst du sagen, Herr, wie du mir damals geholfen hast, so kannst du mir heute helfen. Ich möchte noch mal Recht, noch ein paar Tricks dir anbieten. Du musst Gott sagen, Gott, es geht ja um deine Ehre. Es geht um dein Reich. Es geht um deinen Willen. Es geht nicht um mich. Mir ist egal, was mit mir passiert. Aber es geht um deine Sachen. Was werden die gottlosen Menschen sagen, wenn die sehen, dass ich dahin sieche und dahin krieche und vegetiere? Nein, Herr, es geht ja um dich, nicht um mich. Och, ich kann gut leben. Die beerdigen mich dann und dann vergessen sie. Aber was werden die Leute sagen? Der konnte ihm gar nicht helfen. Du blamierst dich, lieber Gott. Du musst Gottes Ehre im Vordergrund rücken. Herr, es geht ja um dich, um dein Werk. So, versuch einmal, Gott im Mittelpunkt zu stellen. Und wenn es um Gott geht, Gott wird eifersüchtig. Gott wird hart. Gott sagt, nein, das lasse ich nicht zu, dass der Gerechte leidet. Und um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt, selbst wenn noch so viel Unrecht in dieser Welt ist. Und es wird immer schlimmer noch in dieser Welt werden. Ich sage euch und ich warne euch, es wird immer dunkler in dieser Welt werden. Was jetzt ist, ist Spaziergang. Es wird noch viel schlimmer. Aber lasst uns bedenken, um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Herr, lass es ein bisschen schneller gehen. Du kannst Gott darum bitten, dass es schneller alles vorbeigeht. Das ganze Siegtum und das ganze Kämpfen hin und her gerissen werden. Bevor Gott sich um dich kümmert, dir hilft, dir was sagt und so weiter und dir sich mitteilt, du musst reif werden dafür. Du musst es wirklich wollen. Als ich in der Drogenarbeit war in Stuttgart, am Anfang habe ich gespielt mit den Leuten. Weißt du, ja, komm, ich helfe dich. Wir machen jetzt einen Zug. Wir machen das so und so jetzt. Und das hat nicht geholfen. Sobald er frei war, war er draußen wieder und war wieder rückfällig. Und das hat nicht funktioniert. Habe ich gesagt, Herr, was machen wir falsch? Wir helfen den Leuten und wir spielen mit den Leuten. Und dann habe ich irgendwo mal gemerkt, es nützt nicht. Die Leute, denen muss so dreckig gehen, dass sie auf alle vier gekrochen kommen. Und sagen, bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie. Und dann habe ich diese kalte Dusche gemacht. Kalte Dusche. Das war so, dass sie dann habe ich gesagt, willst du wirklich Hilfe haben? Ich sperre dich im Zimmer ein. Du kannst nicht raus, du kannst niemanden anrufen, du hast nichts da. Willst du, dass ich einsperre? Und dann habe ich noch einen Zettel genommen. Hiermit ergebe ich die Genehmigung, mit mir zu machen, was sie wollen. Ja, und dann war ich radikal. Und erst als ich anfing, radikal zu sein und sagen, da, ich spiele nicht mehr, du musst reif werden für den Entzug oder du wirst nicht reif. Und erst als ich sage, machen Sie mit mir, ich werde nie vergessen, die hat mein Uho, dieses Mädel da, mein Uho, die Tube ausgedrückt, weil sie so süchtig war und so Verlangen hatte, alles Mögliche. Also was die da gemacht hat, ich musste zuerst mal alles abräumen und dann im Zimmer einschließen, dass sie nichts mehr findet. Aber die ist frei geworden. Die ist frei geworden. Die hat geheult. Pastor, lass mich raus. Habe ich gesagt, nee, ich lass dich nicht raus. Du hast unterschrieben. Du hast unterschrieben, ich darf mit dir machen, was ich will. Du kommst nicht raus. Und so funktioniert es. Wir müssen reif werden für den Entzug. Reif werden für die Befreiung. Reif werden für die Heilung. Die eine Frau, die blutflüssige Frau, die ist nicht nur geheilt worden, weil sie den Saum seines Kleides berührte. Die ist nicht deswegen geheilt worden. Die hat schon vorher Lehrgeld genug bezahlt. Sie hat das ganze Geld den Ärzten gegeben. Die war pleite. Und erst als sie pleite war, war sie reif für die Heilung von Jesus. Die konnte nur noch berühren. Mehr konnte sie nicht. Sie hat nichts mehr gehabt in der Hand. Wir müssen reif werden für die Segnung. Also, Reife für die Seelsorge. Wir müssen unsere Not erkennen, unsere Ohnmacht erkennen. Jetzt, Herr, also ich habe schon alles probiert, ich kriege nie recht. Jetzt muss ich jetzt mit dir probieren, Herr Jesus. Mit dir. Und dir muss dein Zustand bewusst werden. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Es kann nicht mehr schlimmer kommen. Du musst mir helfen oder lass mich lieber sterben. Ja. Und wenn du bereit bist zum Sterben, machen sie mit mir, was sie wollen. Also ich habe schon Vordruck gehabt, ich musste nur noch unterschreiben. Oder? Und 80 Leute sind frei geworden im halben Jahr durch diese kalte Dusche. Dann haben sie sich gewundert, von ihrem Stuttgart, vom Krankenhaus und so weiter. Wie machen sie das? Ja, ich habe gesagt, wir gehen radikal, es interessiert uns nicht. Leute machen das schriftlich. Ich habe mich abgesichert, dass ich keine Probleme bekomme vom Gericht her und dergleichen. Und die werden eingeschlossen, die werden Tag und Nacht bewacht. Dann liest man Bibel vor, lass mal Schallplattenmusik laufen, per Lautsprecher rein. Die kriegen nicht den Schallplattenspieler zu sehen. Mit Musik, versteht? So extra einen Raum eingerichtet, wo sie sich dann 3 Tage, am vierten Tag, die kommen raus, ich bin frei. Aber 3 Tage kalte Dusche, die Nägel abgekaut, ja, geschrien und manchmal wie wahnsinnig. Weißt du, der Heiland spielt auch nicht mit uns, glaub mir das. Der lässt uns ins Wasser fallen, bis wir rufen, Herr, hilf mir, dieser Petrus. Und dann halten wir uns an Jesus fest. Weißt du, nur so spazieren gehen, mit dem Heiland auf den Wellen gehen, nein. Das geht eine Weile gut, aber das ist nur der Anfang. Du fällst ins Wasser und jetzt lernst du, allein auf Jesus zu blicken. Solange die Einsicht nicht da ist, kann dir niemand helfen. Solange die Einsicht nicht da ist, hast du keinen Zugang zu deiner Seele. Weißt du, nur deine Seele ist, was dir Heilung bringt und Glauben bringt und Frieden bringt und Freude bringt. Die Seele erst. Ohne Einsicht wird der Wille nicht aktiviert. Da kriegst du auf alle 4. Und erst dann, wenn du zu gekrochen kommst. Geschwister, das klingt komisch, was ich sage, aber das ist der einzige Weg, wie der liebe Gott heute helfen kann. Alles andere ist nur Spielerei. Draußen, in der Gesellschaft, im Krankenhaus, in der Psychiatrie, ist alles nur Spielerei. Wir müssen gekrochen kommen. Mein Gott, hilf mir, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann ist es der Moment, wo der Heiland sagt, endlich bist du soweit. Jetzt erkennst du die Wahrheit, jetzt lässt du dir was sagen. Also ich lasse mit mir machen, machen sie mit mir, was sie wollen, Hauptsache ich werde frei. Hauptsache ich werde geheilt, Hauptsache das. Und ich weiß, die Wahrheit ist unangenehm, niemand hört gerne die Wahrheit. Bittere Kräuter schmecken einem sowieso nicht, aber sie sind heilsam. Sie sind heilsam. Wenn jemand in Liebe einem die Wahrheit sagt, auch wenn er verletzt, weißt du, die Wunde wird ausgeschabt. Der ganze Eiter muss raus. Alles, was sich so angesammelt im Laufe der Zeit, was so an Bitterkeit und Groll und Zorn und Wut. Ein guter Seelsorger hat immer einen Verbandskasten dabei. Und das ist das Wort Gottes. Bist du einverstanden dabei? Du hast ein Recht, die Wahrheit über dich selbst zu erfahren, mal dich im Spiegel zu sehen. Weißt du, ich sollte auch, wenn jemand in die Seelsorge kommt und sollte sagen, Ich werde mit dir Seelsorge machen, wenn du bereit bist zu hören, was ich dir zu sagen habe. Auch wenn es knallhart ist. Auch wenn es nicht passt. Auch wenn du dabei erstickst. Aber das hilft uns. Weißt du, es hat mir in meiner Seelsorge auch, oder als ich junger Christ war, als wenn man am Anfang seines Glaubens steht, hat man so viele Probleme, so viele Fragen. Die wenigsten Leute beantworten einem die Fragen. Und dann hat er gesagt, das geht nicht so. Oder dann knallhart, sag mir, dir eine Zigarette und Jesus eine Zigarette. Du darfst rauchen. Verstehst du? So großzügig. Dir eine Zigarette? Das habe ich gedacht, danke. Oh, Vater, guck mal, wie großzügig der Pastor ist. Und dann sagt er, aber die zweite Zigarette ist für Jesus, der drin wohnt, der muss auch ein bisschen Qualm haben. Die Wahrheit. Du hast ein Recht. Es ist alles erlaubt. Aber dieser Jesus, weißt du, macht er das alles mit? Macht dieser Jesus in dir alles mit, was du mitmachst und ihm vormachst? Denn letztendlich, der Herr Jesus hier drin, der fühlt in deinem Leben, in deinem Wesen, was alles los ist. Guck mal, der sauft, der frisst, der hurt, der stiehlt, der lügt, der macht alles. Das kann doch kein Christ sein, sagt dieser Christus in dir. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Dein Leben wird perfekt, wenn du dir bewusst wirst, Christus ist in mir. Ich darf meinen Jesus nicht beleidigen. Was glaubst du, wie der Heiland in dir heult, wenn er sieht, wenn du krumme Wege gehst, dich falsch benimmst oder daneben benimmst? Du hast ein Recht, dass du die innere Stimme hörst, dass du das Schreien Jesu hörst. Mein Sohn, meine Tochter, wo gehst du hin? Das sind nicht die Wege meines Vaters. Aber die meisten hören Gottes Stimme nicht mehr, weil sie schon so alle so verstockt sind. Gott hat so oft geredet und die stehen immer auf der Leitung. Also mir gefällt es, fehlt mir der Leitung. Stehst auf der Leitung, Gott redet. Aber du hast ein Recht, das göttliche Leben zu leben. Niemand kann dich daran hindern, außer du blockierst dich selbst. Du hast ein Recht, außer du blockierst dich selbst. Viele schaufeln ihr eigenes Grab und merken das gar nicht mal. Mit den Zähnen natürlich, durchs Essen und Trinken, schaufeln ihr eigenes Grab. Sie glauben nicht, wenn man es ihnen sagt, du musst deine Ernährung vielleicht umstellen oder du musst dies und jedes umstellen. Nö, du darfst alles essen, aber nicht alles dient deiner Gesundheit, deiner Heilung. Und viele Leute, die essen vegetarisch, aber die wissen gar nicht, dass das Vegetarische vielleicht auch verflucht ist. Demeter und was weiß ich da alles, nach Mondstellungen ausgerichtet, mit Aberglauben, voller Aberglauben. Da ist lieber der Ochse, der geschlachtet wurde und tausende von Kilometern unterwegs war und transportiert wurde. Diese Tiere, vielleicht sind die besser dran als verzaubertes Essen. Vielleicht verzaubertes Essen, verzauberte Nahrung. Und die merken nicht, dann nehmen sie das. Oh, das ist was Großartiges aus Himalaya, von den Bergen, das Salz. In aller Liebe ist ein Salz. Verstehst? Mir reicht auch Jodsalz da aus dem Nordsee. Das muss nicht von Himalaya so hoch her. Aber du verstehst, alles dieses ganze, die ganze Ernährung, der Teufel versucht die Menschen durch die Ernährung entweder so oder so kaputt zu machen. Und dann isst und dann wunderst dich, warum werde ich nicht frei? Schmeiß doch das ganze Zeug raus und fang an, ganz vernünftig zu essen und zu kochen. Und das Essen ist gut, was Gott dir gibt, was du kaufen kannst, was du bezahlst kannst, was du von dir nimmst und nicht, was dir jemand aufschwätzt. Da ist so viel Aufgeschwätztes. Du sollst entscheiden, das will ich, das ist gut. Das esse ich, das lasse ich mir schmecken. Weißt du, du brauchst deine Rechte. Und deine Rechte sind dir abgesprochen worden vielfach. Nein, das ist nicht koscher. Das ist Götzengeweiht. Du siehst die Korinther, die haben große Probleme gehabt. Ja, da muss man lieber teures Fleisch da beim Metzger kaufen, was die eigentlich da, diesen Götzentempel, was in Götzen geweiht war, das war wie Freibank. Da wurden die Tiere geschlachtet und die armen Leute konnten billiges Fleisch sich kaufen. So war das damals, dieses Götzenfleisch. Aber das darf man nicht essen, das ist den Göttern geweiht. Ach, was interessant. Es gibt keine Götter, nur Götzendiener. Verstehst du? Also mir würde das Fleisch nichts ausmachen, wenn es da in irgendeinem Tempel von Apollo und Zeus oder was weiß ich geweiht worden wäre. Ach, das würde mir schmecken. Und es, wenn es genauso gut ist, denn den Göttern wurde gutes Fleisch geweiht. Und es wurde dann als Freibank verkauft, damit der Tempel sich finanzieren kann. Und die Leute sagen, die Christen haben gesagt, nein, das darf man nicht, das da kann man nicht, das nicht erlaubt. Dem Christen ist alles erlaubt. Das ist das Schöne dabei. Dem Christen ist alles erlaubt. Er muss nicht alles essen, aber er darf alles essen. Verstehe das? Und dann wirst auch deine Gesundheit vielleicht ganz anders aussehen. Wenn du nicht mehr, wo kommt das her? Wie oft wurde das geschüttelt? Und was weiß ich, mit wie viel, was? Vergiss doch den ganzen religiösen Schmarrn aus der Esoterik und Spiritismus und Okkultismus. Ess und sei guten Mutes. Gott hat alles den Menschen zur Speise gegeben. Und wenn du nicht sicher bist, darf ich das essen, darf ich das nicht essen, dann nimmst du das Brot und sagst, Vater, ich danke dir für das schöne Leibbrot und für das Wasser und für die Milch. Das Wort Gottes sagt, aus Mangel an Erkenntnis gehen viele zugrunde, weil sie nicht erkennen. Gott hat alles uns gegeben. Es ist unser Recht. Mach von allem Gebrauch. Aber du sollst natürlich nicht, und du musst wissen, wo die Grenze ist. Du musst das Maß des Ochsen trinken. Maß des Ochsen ist, der Ochse weiß, wann er aufhören muss. Wann sein Durst gelöscht ist. Der weiß es. Und Christen wissen oft nicht, wo ist meine Grenze. Wenn es am besten schmeckt, soll man aufhören. Das ist die Grenze. So. Aus Unwissenheit verzichten viele auf Dinge und dann endlich, dann, wenn es nachher so weit ist, haben sie ihr Leben verpasst. Das Leben geht weiter. Das Leben nimmt keine Rücksicht auf dich. Das Leben fragt nicht nach dir. Das Leben kennt keine Gnade. Die Natur kennt keine Gnade. Da wirst du wieder, am Schluss bist du Omi und Opi und kommst am Stock und hast alles verpasst. Und sagst, ja, weißt du, ich hätte heiraten können, aber ich habe gedacht, ich muss ins Kloster. Und dann hast du dich rumgetrieben und rumgemacht und dann bist alt und grau und das Kloster will dich nicht mehr. Was machst du jetzt? Ja, dann komme ich in die Gemeinde. Ja, und dann muss man damit irgendwo fertig werden. Aus Mangel an Erkenntnis geben viele auf. Ja, ich möchte. Und das ist auch ein Fehler. Aus Mangel an Erkenntnis. Die Kündigen ziehen weg. Ich habe hier eine Schwester kennengelernt, hier in Berlin. Die hat gesagt, ja, weißt du, Berlin ist verflucht. Der Satans Thron, also Pergamonaltar ist da und so weiter. Ich ziehe nach Köln. Ist nach Köln weggezogen. Dort hat sie Probleme bekommen. Dann ist sie nach Uppsala gezogen, nach Schweden gezogen. Und das begann unstetes und flüchtiges Leben. Wenn du einmal entwurzelt bist, bist entwurzelt. Bist unglücklich. So. Aus Unwissenheit verhalten sich viele falsch. Gott sagt, da wo ich dich hingestellt habe, das Land habe ich dir gegeben. Und jeder Fußbreit, wo sich drauf stellt, darauf gehört, das Land gehört dir. Nimm ein das gute Land. Es ist dein Land. Für dich gegeben. Der Teufel lacht und triumphiert über unwissende Christen, die ihre Rechte nicht gebrauchen. Unwissende Christen, sie leben mit Schmach und Schande. Der Teufel schlägt mich mit Fäusten. Sie blamieren sich selbst, sind niedergeschlagen, depressiv, benehmen sich wie Tölpel. Ständig fühlt man korrigiert, ermahnt, beleidigt, gekränkt, niedergemacht, fertig gemacht. Und leben mit Minderwertigkeitskomplexen. Weißt du, du sollst aufstehen, dein Haupt erheben. In der Bibel heißt es, wenn die Erlösten heimkommen, und das ist eine ganz schwere Zeit, Endzeit ist was Schweres. Wenn die Erlösten heimkommen, die kommen mit erhobenem Haupt. Die gehen nicht so gebückt wie vom Friedhof von der Beerdigung. Verstehst? Oder aus dem Leichenhaus. Mit erhobenem Haupt. Kinder Gottes gehen mit erhobenem Haupt. Du sollst es Rückgrat dir geben. Du musst dir Rückgrat geben. Du musst sagen, steh grad. Stell dich grad hin. Wir müssen uns unser Haupt erheben. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Du musst also mutig sein und dich nicht vom Teufel schlagen lassen und quälen lassen. Hier. Gott will, dass du ein lebenswertes Leben lebst. Glücklich bist, fröhlich bist, frei bist. Und ich meine, Freiheit, das musst du verstehen, was Freiheit ist. Du kannst im Gefängnis mehr Freiheit genießen als draußen im Wald. Weißt du, im Gefängnis, da bist du frei. Ja, ganz frei sein. Wie macht man das? Zuerst mal löse dich von allen Verkrampfungen, religiösen Verkrampfungen. Das ist das Schlimmste, was es da ist bei Christen. Die ganze fromme Anstrengung, falsche Bemühungen, falsche Vorstellungen. Gott fordert von mir. Der fordert nichts von dir. Alles, was Gott von dir fordert, ist schon durch Jesus gegeben worden. Alle Rechnungen sind bezahlt durch Jesus. So, löse dich von dem seelischen Christentum. Suche nicht irgendwelche Affekte. Gänsehaut. Versteht? Ich brauche kein Gänsehaut. Oder dass mir die Haare wie Nägel stehen. Suche nicht irgendwelche Empfindungen, Gefühle. Nein, wisse, ich bin erlöst und ich bleibe erlöst. Könnt machen, was ihr wollt. Redet so viel ihr wollt. Ich bin Kind Gottes und ich bleibe Kind Gottes. Auch wenn ich mit Dreck beworfen werde. Auch wenn ich beleidigt werde. Auch wenn ich gekränkt werde. Ich bin Kind Gottes. Und ich lasse mir das nicht verbieten. Du musst, beim Titus jetzt, wir werden jetzt beim Titus morgen ein bisschen weiter. Wir sollen den Gottlosen, den Irrlehrern und das Maul stopfen. Du musst lernen, dem Teufel das Maul zu stopfen. Wie geht das? Indem du Argumente findest, dass er sprachlos ist, kann ich mir dagegen sagen. Dem Teufel das Maul stopfen. Den Irrlehrern das Maul stopfen. Und der größte Irrlehrer, der sitzt da drin manchmal, bei dir im Herzen, dein Gewissen. Falsch programmiertes Gewissen. Und diese ganzen Gefühlsregungen, deine ganzen Gefühle. Echter Glaube muss man nicht spüren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit großer Gewissheit gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Egal, was die Leute da erzählen, die haben sie gestohlen. Nein, er lebt. Liebe Jesus und Gott wird dich lieben. Fang an, Jesus zu lieben. Ohne irgendwelche Gefühle, Empfindungen, ohne zu verstehen, wie und was. Gib ihm die Hand. Vielleicht läufst du mal durch die Wohnung mit emporgehobener Hand und der Engel Gottes hält dir die Hand. Und du wirst vom Engel Gottes gefühlt. Weißt du, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Versteht ihr das? Paradox. Das ist schwer zu verstehen. Aber die Hand. Ich halte mich an Jesus fest. Ich halte mich an Jesus fest. Du fällst fast tot um, aber ich halte mich an Jesus fest. Ich halte mich an Jesus fest. Du brauchst vielleicht irgendetwas. Wir Menschen leben in einer visuellen Welt. Wir müssen vielleicht irgendetwas haben. Da halte ich mich einfach hier an diesem Pult fest. Ja. Und wir sollen festhalten an die Verheißungen Gottes, liebe Leute. An der Bibel festhalten. Was auch immer es sein mag. Du hast ein Recht zu leben. Viele haben sich aufgegeben. Und das ist das große Übel bei vielen Menschen. Die haben sich aufgegeben. Hab schon das probiert, das probiert, das probiert. Kein Arzt konnte mir helfen. So wie diese blutflüssige Frau. Ich habe schon alles Geld, das ich hatte, den Ärzten gegeben. Probier es mal, Jesus dein Leben zu geben. Probier mal das. Du hast dein Leben ihm übergeben. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Was haben wir getan, als ich Ja zu Jesus sagte? Ich habe ihm mein Leben übergeben. Hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? Hast du es nur eingebildet und eingeredet? Oder war es wirklich so, dass du ihm dein Leben übergeben hast? Die Schlüssel übergeben, Geld übergeben, alles hast du ihm übergeben. Hast du es gemacht? Dein Leben war damals nichts wert. Und bevor du dein Leben irgendwo wegwirfst, und das sage ich immer, die zum Selbstmord neigen, sage, Leute, übergebt euer Leben Jesus und jetzt willst du sowieso sterben. Dein Leben ist sowieso nichts wert. Übergib Jesus und fang an, jetzt mit Jesus zu leben. Und für Jesus zu leben. Und vergiss dich selber, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, Leute, die das gemacht haben, die gestalten dann ihr Leben und ihr Leben wird wertvoll. Du hast dein Leben Jesus übergeben. Jetzt lebst nicht mehr du. Ich lebe nicht mehr. Paulus sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Ich lebe nicht mehr. Ich kämpfe nicht mehr. Ich sorge mich nicht mehr. Ich plage mich nicht mehr. Jetzt lebt Jesus. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Und wenn ich, und das ist nämlich das Große, er ist mein Herr. Und wenn ich jetzt was von mir will, ich möchte mal einen Döner und ich möchte dieses. Verstehst, muss ich fragen, Herr Jesus, kannst du mir erlauben, auf deine Kosten den Döner dazu kaufen? Eigentlich ist es nicht mehr mein Geld, es ist sein Geld. Es ist nicht mehr, ich habe ja ihm alles übergeben, ich bin jetzt ein Sklave Jesu Christi. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Paulus, ein Sklave Jesu Christus, schreibt an Titus, so, ich bin nicht mehr ich. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Du hast ein Recht, aber du hast ein Recht Jesus abgetreten. Verstehst du? Mit der Lebensübergabe, weil dein Leben nichts wert war. Dein Leben dir nichts gebracht hat, mit deinem Leben nicht weitergekommen bist. Hast ihm dein Leben übergeben? Herr, nimm die Sünden und nimm meine ganze Ewigkeit, nimm du. Und du hast es getan. Und Gott sei Dank, dass du das getan hast. Nichts Besseres konntest du tun. Das ist das Beste, was du tun konntest. Und jetzt darfst du wissen, von jetzt an lebe ich Gott gewolltes Leben. Von Gott programmiertes Leben. Jetzt lebe ich das andere Leben nach seinem Konzept. Jetzt lebe ich und frage immer wieder, darf ich das, kann ich das, soll ich das? So, wenn jemand heiratet, dann ist er auch nicht mehr sein eigener Herr. So steht es in der Bibel auf jeden Fall. Da muss immer, der Mann muss die Frau den Mann fragen, darf ich das, kann ich das? Denn jetzt sind wir, die Leute sind ja miteinander verbunden und wir sind jetzt mit dem Herrn verbunden. Ich muss immer wieder fragen, wenn ich etwas tue, was der andere Partner nicht will, nicht einverstanden ist, beleidige ich den Partner, kränke ich den Partner, zerstöre den Partner? So, wir sind einander verpflichtet und du bist jetzt Gott verpflichtet. Du hast Rechte und du hast Pflichten. Verstehst du? Du hast ein Recht. Jeder Mensch ist anders. Er ist ein Entwurf Gottes, einmalig, was Besonderes. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Und du hast ein Recht, deinen Plan Gottes zu finden. Deine Aufgaben. Dass du dem Herrn dienst. Wir gehen alle auf das gleiche Ziel zu, aber wir haben alle verschiedene Aufgaben. Der kommt von der und der kommt von der Seite. Und Harmonie, das habe ich auch gestern schon kurz gesagt, ist so wichtig im Reich Gottes, dass wir als Gemeinde Jesu zusammenarbeiten, zusammenstehen, zusammenkämpfen. Wir haben einen Feind und das ist der Teufel. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinde Jesu ist Gruppenarbeit, Teamwork. Das ist Gemeinde Jesu. Wir arbeiten zusammen und der Teufel versucht, die Christenheit zu leben, indem er Christen auseinanderdividiert. Der sucht das Seine, der sucht das Seine, der sucht wieder das Seine. Und jeder sucht das Seine. Und er findet gar nichts. Lass uns gemeinsam anfangen, Gott zu suchen. Nach Gott Ausschau zu halten. Einfach sich selbst zu überwinden und sagen, nicht ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und dann vergleich dich auch nicht ständig mit den anderen. Du hast ein Recht, ein Original zu bleiben. Ja, was es auch immer heißt, ein Original zu bleiben. Nicht ständig andere kopieren, anderen nachmachen und nachäffen. Und um das zu erreichen, dass du ein Original bleibst, werde mit dir selber zufrieden. Werde mit dir selber zufrieden. Mit deinem Leben, mit deiner Berufung, mit deinem Stand, was du auch bist. Werde mit dir zufrieden. Fang an, zufrieden zu sein. Und wenn du zufrieden bist, du wirst merken, was aus deinem Leben rauskommt, was sich da outet, was da rauskommt. Du hast ein Recht auf deinen Platz, hast Recht, dass du glücklich bist und dass du deine Gaben einbringst, deine Talente einbringst, dein Pfund, damit du wuchern kannst. Du hast ein Recht, gesegnet zu werden. Um diesen Platz zu finden, brauchst du die Anleitung vom Heiligen Geist zuerst mal, vom Wort Gottes, innere Stimme und dann auch die Leute, die sagen, guck mal, wir brauchen dich, du bist wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Du brauchst den Dienst der Geschwister, du brauchst den Dienst der Reiferen. Jetzt beim Titusbrief, ich darf das nur nebenbei einfach reinfließen lassen, da sollen die älteren Frauen die jüngeren Frauen unterrichten. Ja, und die Älteren sollen die jüngeren Männer unterrichten. Und so, da gibt einer die Erfahrung, die er gemacht hat, gibt er den anderen weiter. Und so ist es im Leben. Wir geben die Erfahrungen, die wir machen, einfach weiter. Und dann kriegen wir neue Erfahrungen. Du hast ein Recht auf Erfahrungen, Erlebnisse und so weiter. Und du kriegst die erst, wenn du die weitergegeben hast. Wenn du ausgeteilt hast. Wenn du gelernt hast, ja, nimm's. Und arbeitet und wuchert damit. Wir brauchen den Dienst unserer Brüder und Schwestern. Apostelgeschichte 9, Vers 27. Komme ich jetzt ein bisschen zur Bibel. Das habe ich nur erzählt euch, worauf du ein Recht hast. Du bist von Gott berufen, von Gott qualifiziert, von Gott gesegnet für einen bestimmten Zweck. Aber du musst einen Platz finden. Du hast ein Recht, von Gott gebraucht zu werden. Jeder Einzelne. Wir sind nicht nur da. Die Gemeinde ist da zum Auftanken. Die Gemeinde ist da, sich anpowern, sich gegenseitig ermutigen. Aber dann, jeder Einzelne muss dann seinen Platz finden und seinen Platz ausfüllen. Apostelgeschichte 9, Vers 27, da ist der Saul von Tarsus, der hat sich bekehrt, aber der hat noch nichts getan. Der brennt für Gott, der brannte für Gott, der wollte was für Gott tun. Aber was hat er gemacht? Die Christen verfolgt, die Gemeinde zerstört. Der war mehr ein Hindernis, eine Blockade, als dass er ein Segen gewesen wäre. Das war Saul von Tarsus. Und dann bekehrt er sich, geht in die Stadt, man wird es dort sagen. Und hier Apostelgeschichte 9, Vers 27. Barnabas aber nahm ihn, also Saul von Tarsus, zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen hat und dass er mit ihm geredet hat und wie er in Damaskus den Namen Jesus frei und offen gepredigt hat. Der andere erzählt den Aposteln, was da alles passiert ist. Und deshalb, Geschwister, wir brauchen die anderen. Wir brauchen den Leib Jesu. Und wir funktionieren nur, wenn alle Glieder zusammen mitarbeiten und harmonisieren. Und so findet jetzt der Paulus oder Saulus seinen Platz im Leib Jesu Christi. Auf Empfehlung. Und du möchtest was von Gott haben. Du hast ein Recht, gebraucht zu werden von Gott. Und weißt du, das ist das Schönste. Ich werde von Gott gebraucht. Wo auch immer, in kleinen Dingen, zu Hause, im Alltag, in der Familie, im Geschäft, wo auch immer du bist. Dann Apostelgeschichte 11, Vers 25, wieder dieser Barnabas, Sohn des Trostes heißt es, war ein Levit, ein Priester mal, oder hätte Priester werden sollen. Barnabas aber zog nach Tarsus, Saulus zu suchen. Ja, da hat sich doch vor Jahren mal einer bekehrt, wo steckt denn der jetzt? Was macht der jetzt eigentlich? Der ist nach Hause gegangen, hat wieder Zelte gemacht. Apostelgeschichte 1, 25. Und suchte, wo ist dieser Saul von Tarsus? Apostelgeschichte 12, Vers 25. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten. Weißt du, die haben nichts anderes getan, als die Spende nach Jerusalem zu bringen. Nichts anderes getan. Das ist schon ein großer Dienst. Eine Vertrauenssache. Sie haben in kleinen Dingen, denen ist was anvertraut worden, bringt das Geld den Geschwistern nach Jerusalem. Als Briefträger. Verstehst? Manche möchten gleich als Professor und Pastor und Priester und was weiß ich aufsehen, aber bringt die Spende den Geschwistern darüber um die Ecke. Diese beiden brachten die Spende, nachdem sie das gebracht hatten, diese Spende, lies mal weiter, Apostelgeschichte 12, Vers 25, kehrten sie zurück nach Jerusalem, also nachdem sie die Gabe dort gebracht haben, und dann haben sie noch Markus mitgenommen, Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie aber in Antiochien dem Herrn dienten, jetzt sind sie in einem Quartett und dienen dem Herrn in einem Team, und obwohl Paulus Theologie studiert hat, Doktor der Theologie war, verstehst du? Da ist doch so, der Bruder ist da und der ist da und die dienen gemeinsam dem Herrn. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Du siehst, wie Gott arbeitet. Du hast ein Recht, deinen Platz zu finden, aber das geht nicht auf der Bilderbuchkarriere, so wie wir denken, das geht Schlag auf Schlag. Nein, das geht nicht. So eine ganz steile Karriere. Es geht Stück für Stück, Schritt für Schritt. So arbeitet Gott. Da kommt der Bruder und klopft an die Tür. Wohnt hier Saul von Tarsus? Willst nicht mit mir mitarbeiten? Und die Dienste werden immer weitergegeben. Man wird eingeführt. Und man wird gesegnet, Stück für Stück. Und da kriegt man so eine Berufung, so eine Freude. Das Evangelium muss raus in die Welt. Aber da kriegt nicht Saul, nicht der Paulus diese Berufung, sondern der Barnabas kriegt die Berufung. Und wir sehen auf der ersten Missionsreise, ist Barnabas der Führende, nicht der Saul oder der Paulus hier. Barnabas. Und Saul oder Paulus muss lernen, sich unterzuordnen, obwohl er besser reden kann, besser Bescheid weiß, womöglich. Ich will nicht unterstellen, dass Barnabas nichts gewusst hat, aber nein, der muss lernen, zuzuhören, wie der das macht, von dem abzugucken, weil er schon länger dabei ist. Weil er sein ganzes Vermögen verkauft hat und sein ganzes Geld der Gemeinde gespendet hat. Und jetzt will er nur noch für den Herrn da sein. Sein Grundstück in Zypern verkauft. Jetzt will er nur noch für den Herrn dienen. Und jetzt muss er lernen, wie macht man das? Du hast ein Recht, von Gott gebraucht zu werden, aber du musst lernen, wie macht man das? In kleinen Schritten. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Und Saulus hier musste lernen, ja, so macht man das. Und er muss das umsetzen, dann lernen, für sich persönlich. Du hast ein Recht, aber du bekommst nicht immer sofort Recht. Du hast Berufung, aber du wirst nicht sofort eingesetzt. Es vergehen manchmal Jahre. Du hast ein Recht auf den Himmel, aber auch auf die Hölle. Du hast beides. Du hast ein Recht auf den Himmel, aber bevor du dort ankommst, musst du durch die Hölle durch. Durch die Schwierigkeiten, durch die Probleme. Und manche machen regelrecht wirklich die Hölle durch, glaub mir das. Aber das ist nicht schlimm, denn nach der Hölle kommt der Himmel. Nach dem Tod kommt das Leben, die Auferstehung. Und jetzt entscheidet dein Verhalten, wenn du jetzt durch die Hölle durch musst, durch die Schwierigkeiten und so weiter, dein Gehorsam entscheidet. Herr, ich lasse dich nicht, ich gehe hier durch einfach. Ich gehe in diesen Feuerofen rein, ich gehe zu den Löwen rein. Lass mich fressen, wenn sie mich mögen, aber du kannst auch mich beschützen, Herr. Und der Herr bringt die Seinen durch, glaub mir das. Um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Es hängt alles von dir ab, ob es zum Vorteil oder zum Nachteil des alles wird. Gott erlaubt es. Gott erlaubt es, denn vielleicht eines Tages wirst du die Leute ermutigen. Guck mal, Leute, das habe ich auch durchgemacht. Ich weiß, wie das ist. Vielleicht, dass du anderen einen Seelsorgedienst machen kannst, kannst sagen, komm, gib dich nicht auf. Halte fest an Gott, halte fest an Jesus, halte fest am Heiligen Geist, halte fest am Wort Gottes, halte fest an der Gemeinde, halte fest an deinen Bruder, deine Schwester. Du musst es festhalten. Es hängt allein von dir, ob dir das Leben gelingt oder misslingt. Nur von dir und von mir selber. Da sind die anderen nicht schuld. Wenn es bei mir nicht klappt, sind die anderen nicht schuld. Ich bin selber schuld. Ehrlich. Ich bin selber schuld. Es steht dir zu, du hast ein Recht, ein gutes Leben zu leben. Aber bevor du das bekommst, musst du unten durch. In die Erde begraben werden. Das ist Hölle. Begraben werden. Das Weizenkorn muss zugedeckt werden, noch draufgetrampelt werden und dann begossen werden. Was kommt da von oben alles runter? So nass. Du musst dir alles gefallen lassen. Ja, ich möchte die Sonne sehen, die Sterne und den Mond. Aber sehe ich nichts. Und da ist noch so ein Wurm da unten. Verstehst du? Wir müssen das verstehen, was so ein Weizenkorn durchmacht, bis es wirklich, und dann sagt ich platze. Und in dem Moment, wo es platzt, ist es soweit, dass es aufbricht zum neuen Leben. Die meisten platzen noch gar nicht. Sind noch nicht so weit, dass sie platzen. So. Und es ist so wichtig. Es hängt von dir ab, von mir ab, ob du das fasst und begreifst, ob du das empfängst. Herr, bis hierher und nicht mehr weiter. Hier sollen sie deine großen Wellen legen. Von diesem ganzen Gedröse da bis hierher. Wir müssen manchmal auch Stopp sagen. Und wenn du um Hilfe schreist und Stopp sagst, ich sag dir, da bleibt es, da quietschen die Reifen, drück auf die Bremse. Die meisten Leute machen von ihren Rechten nicht Gebrauch. Die denken immer Gas geben. Immer vorwärts, immer siegreich. Nein. Mal auf die Bremse richtig drücken. Und du hast ein Recht, auch auf die Bremse zu drücken. Nein, hier mache ich nicht mehr mit. Mit diesem Bedrängnis, mit diesen Angriffen innen drin. Ich nehme das nicht mehr ab. Ab mit euch, macht die Augen zu und lasst sie laufen. Du gebrauchst deine Rechte nicht, so wie der ältere Bruder. Und mir hast du nichts gegeben. Der Lümmel da, boah, der hat alles ausgeschöpft, was nur ausschöpfen konnte. Viele Christen schöpfen das nicht aus, was sie ausschöpfen können, was der Vater ihnen verheißen hat, was er ihnen versprochen hat. Du hast ein Recht, auf dieser Welt zu sein. Gott hat dich hier auf dieser Welt rausgeworfen. Du bist hier gelandet jetzt in Berlin. Hättest auch woanders landen können. Aber du bist hier gelandet jetzt. Und du hast ein Recht jetzt, hier das Beste aus deinem Leben zu machen. Ja. Könnte auch woanders sein. Ich habe manchmal überlegt, ich könnte auch woanders sein. Aber nein, Gott hat mich hierher gestellt. Das ist mein Platz. Und ich werde hier bleiben, bis der liebe Gott mich hier wegholt. Ich gehe nicht freiwillig. Da muss ich mich abholen. Also drauf versessen sein, von seinem Recht Gebrauch machen. Du hast mich hier zur Welt kommen lassen. Du hast mich hier hingesetzt. Du hast mir Arbeit gegeben. Und in dieser Arbeit bleibe ich. Du hast ein Recht für die Berufung, für die Segnung. Du hast ein Recht auf deine Erstgeburt. Mach Gebrauch von deiner Erstgeburt. Wir sind Erstgeborene, Kinder Gottes. Jedes Kind Gottes ist ein Erstgeborener, auch wenn es 1000 Kinder, Gotteskinder gibt. Jedes Kind Gottes ist ein Erstgeborener. Und du solltest deine Erstgeburt nicht für eine billige Linsensuppe verkaufen. Und ja, jetzt habe ich so Appetit. Geh nicht nach deinen Appetiten. Die sind verderblich, denn der Weg über die Zunge ist sehr kurz. Niemand darf dir deine Existenz dir absprechen. Du bist berechtigt und du musst von deinem Recht Gebrauch machen. Das Leben ist ein Wunder, für viele schwer zu begreifen und zu verstehen. Es ist eine Gabe Gottes. Gott hat mir das Leben gegeben. Mann oder Frau, egal was, in welchem Zustand, in welchen Fähigkeiten. Aber das ist eine Gabe Gottes und jetzt habe ich eine Aufgabe, dieses Leben zu gestalten. Recht und schlecht. Und Gott gibt uns den Grundriss, diesen Rahmen und jetzt sagt er, zeichne du das Bild da drin. Kannst natürlich Picasso sein und einen Klecks machen und sagen, das ist ein Wunder. Und was du sagst, das stimmt. Das, guck mal, wenn du das solche Picasso-Bilder anguckst, einen Kleckspinsel geworfen, da ein bisschen und ein Wunder, du sagst es. Kunst ist nichts anderes, du sagst es. Was du sagst. Und du wirst gerechtfertigt oder verdammt durch deine Worte, was du sagst. Deine Sprache verrät dich. Ich will dir heute so einen kleinen Grundriss noch von deinen Rechten geben, was dir alles zusteht. Um Recht zu bekommen, brauchst du einen guten Anwalt. Um dein Recht durchzusetzen, brauchst du einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Da brauchst du einen Anwalt. Und du musst sagen, heilen, sag du dem Vater, meinem Vater, unserem Vater, sag du das. Und er will sich deiner Sache annehmen. Ein Recht zu haben ist eine Sache und ein Recht zu bekommen ist eine andere Sache. Du hast noch lange nicht alles, was dir zusteht. Dir steht noch viel zu. Praise Gott. Dir steht noch viel zu. Stell mal vor, dir steht noch ein Amt zu. König, Königin. Kannst du dir vorstellen, ich bin ein König? Kannst du dir vorstellen, du bist ein König? Oder Priester? Aber vergessen, Priester, Könige sind besser. Im Himmel wird es keine Priester mehr geben. Da wird es nur Könige geben. Wir werden mit Christus regieren. Im Himmel wird es auch keinen Tempel geben. Lies die Offenbarung. In der Offenbarung, dem neuen Jerusalem, ist kein Tempel mehr. Also da brauchen wir auch keine Priester, keine Altare und nichts mehr. Da ist Jesus alles das Dominierende. Aber Könige, wir werden mit Christus regieren. Aber stell dir mal vor, jetzt musst du lernen zu regieren, denn Christus ist jetzt in dir. Versuch einmal, über deine Vergangenheit drüber zu stehen. Das geht mich nichts an. Und hier, das geht mich auch nichts an. Ich gehe meinen Weg geradeaus, ich weiß, was ich will. Mach dir keine großen Sorgen über deine Zukunft. Dein Leben ist in Gottes Hand. Du hast ja dein Leben ihm übergeben oder auch nicht. Wenn du es da getan hast, dann vertraue Gott. Vertraue Gott. Und jetzt versuche, solange du hier auf dieser Erde bist, das zu erreichen, was Gott von deinem Leben haben wollte. Du hast ein Recht, nicht immer ein Kind zu bleiben und zu piepsen. Weißt du, so Schöneberger Sängerknaben. Nein, du wirst erwachsen. Und du musst jetzt kommt Stimmbruch in deinem Leben. Jetzt musst du das annehmen. Jetzt kommt Stimmbruch in meinem Leben. Jetzt kann ich nicht mehr so hoch singen. Und es muss akzeptieren. Wir sollen begreifen, ich bin nicht bestimmt worden, nur Baby zu sein oder Teenager zu sein oder Jugendlicher zu sein. Ich bin bestimmt zum vollen Mannesalter in Christus oder Frauenalter. Wir sind von Gott bestimmt. Unsere Bestimmung, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12 und folgende Verse. 1. Johannes 12, liebe Kinder, schreibt er, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Also das ist das Erste, was du erlebst. Mir sind die Sünden vergeben. Aber da bin ich noch lange nicht fertig, da bin ich immer noch Baby. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Das sind schon drei Gruppen von Menschen. Und du hast ein Recht zu wachsen. Vater und Mutter zu werden. Ich habe euch Kindern geschrieben, sagt Johannes hier, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Hast gehört, wie man den Bösen überwindet? Das Wort Gottes bleibt in euch. Das Wort Gottes bleibt in euch. Ist das Wort Gottes in dir? Nicht nur Jesus und Heiliger Geist. Ist das Wort Gottes in dir? Du musst das Wort Gottes verschlucken. Berliner würde sagen, gefressen haben. Ja. Das Wort Gottes, der, In der Bibel war ein Prophet, der musste das Buch essen. Stell mal vor, hast du schon die Bibel aufgegessen? Bildlich gesprochen. Das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Du überwindest den Bösen nicht, wenn das Wort Gottes nicht in dir bleibt. Wenn das Wort Gottes nicht in dir aufgeht und alles ausfüllt. Dann alles erleuchtet, weißt du? Dann ist das Wort Gottes in dir. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Du bist so voll von der Bibel, dass der Teufel gar nichts mehr zu sagen hat. Das ist ein Geheimnis. Du hast ein Recht auf Sündenvergebung, egal was du vorher warst. Du hast ein Recht auf Heilung, auf Befreiung. Du hast ein Recht, ein Überwinder zu sein und sogar noch mehr als ein Überwinder. Du hast ein Recht, und jetzt kommt diese Stufe, Vater und Mutter zu werden in Christus. Vater und Mutter zu werden, dass du die anderen ermutigst, die anderen stärkst, andere zum Leben erwächst, andere am Glauben hältst oder die Flügel greifst. Du hast ein Recht, mit Gott zu sprechen. Viele nützen das gar nicht. Du hast ein Recht, in die Sprechstunde Gottes zu gehen, Tag und Nacht. Du hast ein Recht, mit Gott zu reden, Gott zu erleben. Herr, ich muss wieder was erleben. Zum Dr. Schur kam ein Mädchen. Herr, es sind schon 3 Wochen vergangen und ich habe noch kein Wunder erlebt. Ja, wann hast du das letzte Mal Wunder erlebt? Durchhilfe Gottes, Gebetserhörung. Wie lange ist es her, dass du mit Gott gesprochen hast? Du hast ein Recht, auf die Sprechstunde zu Gott zu kommen. Du hast ein Recht, Gott kennenzulernen, Gott zu begegnen, Gott von Angesicht zu sehen und zu reden. Du hast ein Recht, in seine Schatzkammer zu gehen, in seine Schatztruhe zu wühlen und sagen, ich brauche was. Ich weiß zwar nicht, was ich brauche, aber ich brauche was. Ist es nicht toll? Der Herr sagt, such dir raus, alles gehört dir. Such dir raus. Gott hat uns die Welt überlassen und er will sogar uns noch den Himmel überlassen. Und er sagt, such dir raus, was du brauchst. Gott will dir seine Herrlichkeit geben. Und weißt du, was in der Bibel drin steht? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Habt ihr schon dieses Wort gelesen? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil ihr nicht wisst, dass ihr bitten dürft. Ja, das ist für den Priester, für den Pfarrer, für den und den. Nein, das ist für dich, für jeden Gläubigen, die da glauben, werden das und das und das und das tun. Glaubst du oder glaubst du nicht? Die da glauben. Nicht die studiert haben, die Bibelschule besucht haben. Nein, die da glauben. Und glauben, das muss tiefer als nur im Kopf sein. 30 Zentimeter tiefer ins Herz. Der Teufel hat vielen Menschen einen Maulkorb verpasst. Das darf ich nicht bitten. Ich bin noch nicht würdig. Bin noch nicht so weit. Wer sagt dir, dass du nicht so weit bist? In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, bist du der Heiligste auf dieser Welt. Denn der Heilige wohnt in dir. Christus. Du bist geheiligt durch Jesus. Nicht durch deine Werke, sondern durch die Gegenwart Jesu bist du ein Heiliger. Verstehst du das? Du hast ein Recht auf göttliche Führung, göttliche Belehrung. Du hast ein Recht, wenn du nicht mehr weiter weißt und nicht mehr weiter dich auskennst, wo geht es jetzt weiter, wenn du keine Orientierung mehr hast. Du hast ein Recht, um Weisheit zu bitten. Ja. Du musst nicht dumm bleiben. Unterbelichtet. Ein armer Leuchter. Du darfst um Weisheit bitten. Wie heißt es beim Jakobus Kapitel 1, Vers 5? Wenn es aber jemanden unter euch in der Gemeinde hier an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt und niemand schilt und schimpft, warum bist du so armer Leuchter, sondern wird ihm geben die Weisheit, wird ihn erleuchten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Geschwister, Gott klagt uns an. Weil wir von unseren Rechten nicht Gebrauch machen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du hast ein Recht auf Information, wenn du nicht mehr weiter weißt. Hast ein Recht, zum Gnadenthron zu gehen, ins Allerheiligste zu treten. Du hast ein Recht auf Gemeinschaft mit Gott. Mit dem Heiland mal Gemeinschaft zu haben. Wann hast du zum letzten Mal mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft gehabt? Vater, Sohn und Heiliger Geist, lass mal dies. Wann hast du zum letzten Mal Gemeinschaft gehabt? O selige Stunden, verstehst du, in der Gegenwart Gottes. Das kannst du hier in der Gemeinde nicht erleben, das kannst du nirgendwo erleben. Das musst du zu Hause die Tür zumachen und zuschließen und die Fenster dicht machen. Denn du weißt gar nicht, was da passiert, wenn die Gegenwart Gottes mal da ist. Es kann blitzen und donnern. Ja, kann Erdbeben kommen, die Städte kann sich bewegen. Das ist alles schon passiert. Bei den ersten Christen, als sie gebetet hatten, da Wunden, die Wunden schmerzten und so weiter. Als sie gebetet haben, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Städte bewegte sich. Menschen, die keinen Umgang mit Gott haben, sind, hat jemand einmal gesagt, wie Tiere. Sind dumm, benehmen sich unmöglich, haben nur Tiernatur, die Tiernatur bricht durch. Entweder bricht in deinem Leben die Gottesnatur durch oder die Tiernatur durch. Entweder das eine oder das andere. Und der Antichrist ist das Tier dann nachher. Das ist die volle Ausgeburt der Hölle. Menschen ohne Gott sind höchstens abgerichtete Zirkustiere. Die tanzen, die machen das alles gleich. Also was die Tiere im Zoo auch machen, die Elefanten, die Löwen oder die Affen, tun bestimmte Dinge auf bestimmte Art und Weise zu bestimmten Zeiten. Aber das ist auch alles. Wir sind nicht abgestimmt. Wir sind von Gott erfüllt. Und das ist etwas ganz anderes als nur abgestimmt zu bestimmten Zeiten. Und deshalb ist es ein großes Problem, ein Leben ohne Gott bei vielen Menschen. Immer wieder die gleiche Wiederholung, immer Zwang, ich muss in die Gemeinde gehen. Nein, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann rennst du in der Gemeinde, dann muss man dich reinlassen, langsam, Schwester oder Bruder, nicht so schnell. Aber du siehst, die meisten haben keinen Zug zur Gemeinde. Da brennt das Feuer nicht. Wenn in deinem Leben das Feuer brennt, dann bist du da, wo das Feuer ist. Du hast ein Recht auf einen Platz bei Gott in seiner Nähe. Du hast ein Recht auf Spontanität und Aktualität. Du hast ein Recht auf anhaltende Freude. Nicht nur himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Nein, kontinuierlich, konstant. Auch wenn es donnert, am Donnerstag. Auch wenn es kracht. Auch wenn es genau das Gegenteil ist. Einfach, ich freue mich, Herr. Es wird alles gut werden. Mit Gottes Hilfe wird alles gut werden. Du hast ein Recht auf Inspiration. Du hast ein Recht auf ein Leben in neuen Dimensionen. Ja, was heißt das alles? Was heißt das Leben in einer neuen Dimension? Du lebst nicht mehr hier. Dein Wandel ist im Himmel. Bist abgehoben. Ja, wie lebst du als Abgehobener? Oh Gott, mein Herr. Nein, wenn du mit Gott lebst, da ist Freude, da ist Friede, da ist Ruhe, da ist Gelassenheit. Du kannst wie eine Raupe auf den Bauch kriechen oder du kannst schon die Verwandlung erlebt haben, dass du ein Schmetterling bist. Beides liegt in dir drin. Aber weißt du, um aus der Raupe ein Schmetterling zu machen, da muss ein Wunder passieren. Diese Raupe muss sich zuerst mal verpuppen zum Kokon. Und dann muss sie mal hängen. Und sagen, wie lange, Gott, muss ich hier noch hängen? Bitte, hol mich runter. Und dann verfärbst du dich womöglich noch, damit kein Vogel dich frisst. Denn gelb verfärbte Raupen, die sind giftig. Du bist giftig dann auf einmal für die, die dich fressen wollen. Für den Teufel bist giftig, die wollen mit dir nichts zu tun haben, du brennst. Und dann plötzlich, du hältst in diesem Kokon nicht mehr aus und sagst, ich muss raus. Herr, hilf mir. Und dann kommt dieser Schmetterling raus. Deshalb musst du aufhören, eine Raupe zu sein. Und du hast ein Recht, ein Schmetterling zu werden. Du hast ein Recht im geistlichen Leben, in Anbindung an Gott. In der Begeisterung zum Herrn und dass deine Begeisterung nicht von dem abhängt und von jenem abhängt, von der Stimmung abhängt, was für Chorus gesungen wird oder was für Lied gesungen wird oder was für Predigt da stattfindet. Nein, das hängt von diesen äußeren Dingen absolut das nicht mehr ab, wer da ist und wer nicht da ist. Es hängt einfach, ist Jesus da? Ist Jesus da? Du hast ein Recht, Sohn, Tochter Gottes zu heißen. Du hast ein Recht auf persönliche Anrede von Gott. Puh, hör mir zu, was ich dir sage. Dass Gott zu dir sagt, mein geliebter Sohn, ich bin dein Hirte, ich bin dein Arzt. Diese persönliche Anrede Gottes, du hast ein Recht, dass Gott dich anspricht. Ich bin dein Schild und Schirm. Ich bin dein Herr. Du hast ein Recht auf Gottes Versprechungen und seine Zusagen, auf sein Ehrenwort. Hier hast du sein Ehrenwort. Verstehst du was? Deshalb sollten wir die Ehre Gottes anziehen und einfach proklamieren, Herr, es geht um deine Ehre, um dein Ehrenwort. Gottes Wort ist Ehrenwort. Er hat es verheißen, du hast ein Recht, in sein Bild verwandelt zu werden. Wenn du morgens dich im Spiegel guckst, du, ich sehe schon Jesus ähnlicher. Also, erlebst du das manchmal? Das wäre toll, wenn du das erleben würdest. Ich sehe Jesus ähnlicher. Nicht, dass die langen Haare wachsen und eine Dornenkrone. Nein, du wirst verwandelt im Charakter Jesu. Verstehst Jesus immer besser. Reflektierst Jesus besser. Du hast ein Recht auf Offenbarung. Hast ein Recht, einen Vater im Himmel anzurufen. Nicht mehr irgendwo hier ein Vater. Du brauchst die Väter und Mütter dieser Welt nicht. Du brauchst den himmlischen Vater. Und du hast ein Recht auf den himmlischen Vater. Jesus hat uns gesagt, sag doch unser Vater, der du bist im Himmel. Du hast ein Recht, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Und da kannst du sagen, lieber Gott, ich möchte heute gewiss werden. Heute Nacht möchte ich gewiss erfahren, steht mein Name im Buch des Lebens oder nicht. Das musst du wissen. Deshalb sagt Jesus, freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Und du hast ein Recht, dass wenn du Kind Gottes bist, dass du, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, dass dein Name im Himmel steht. Aber woher weißt du das? Weißt du, du musst mit der Flammenschrift sehen, Johannes, geschrieben im Himmel, im Buch des Lebens. Nicht in mit Kugelschreiber oder mit Stift oder sonst was, sondern mit dem feurigen Finger Gottes. So wie er damals die 10 Gebote geschrieben hat im Fels, so muss es im Buch des Lebens dein Name eingetragen werden. Doris. Oder wie du auch immer heißt. Verstehst? Eingetragen. Und dieser Name kann nicht mehr gelöscht werden. Freut euch. Und wenn du das mal begriffen hast, ich habe ein Recht zu erfahren, steht mein Name dort. In einem Lied heißt es nur, um dieses ich flehe, ob mein Name dort steht. Und du solltest, bevor du da bittest, da um das und das und das und das, fang an zu beten um Dinge, steht mein Name im Buch des Lebens. Und wenn du das weißt, dann jubilierst du und freust dich und sagst, es ist mir egal, ob mein Name in der Zeitung steht, mein Name in irgendeinem Buch steht oder mein Name irgendwo im irgendein Stammregister steht, mein Name steht im Buch des Lebens, in der Ewigkeit bei Gott im Himmel. Und das freut euch, nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern dass dein Name im Buch des Lebens steht. Du hast ein Recht auf Wiedergutmachung, dass der Herr alles wiedergut macht in deinem Leben. Du bekehrst dich, wirst Christ, kommst zum Heiland und du hast Recht, dass Gott jetzt alle Dinge, was damals in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, dass nicht mehr du das machen musst, er macht es. Er macht es. Das, was du verlebt hast, verludert hast, verloren hast, dass er das wieder ausgleicht. Dass du jetzt nicht mehr auf deine Kosten lebst, sondern auf seine Kosten lebst. Du hast ein Recht auf Wiederherstellung, dass du wiederhergestellt wirst. Ja, ich möchte nur Tagelöhner sein. Es gibt so viel Bescheidenheit, so viele falsche Bescheidenheit unter Christen. Gott möge ihnen vergeben. Da gibt es so viele falsche Bescheidenheit. Ich möchte nur ein Kind Gottes sein. Nein, du sollst Sohn und Tochter Gottes sein. Was hat der Vater gesagt zu dem verlorenen Jungen? Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und von wegen Tagelöhner. Nein, wir sind keine Tagelöhner mehr. Wir sind keine Tage, wir sind Söhne und Töchter, Geschwister. Verstehen wir das? Du hast ein Recht, ein ausgewogenes, ausbalanciertes, ordentliches Leben, normales Leben. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Da muss ich nicht mal zu diesen Schweinefraß da danach trachten. Kriege ich das oder kriege ich das nicht? Schaffe ich das aus dem Trockner, der Sau das wegzunehmen oder nicht? Das muss ich nicht mehr trachten. Du hast ein Recht auf Verstärkung von oben. Du hast ein Recht auf Fürbitte bei Gott, dass Jesus für dich betet, Heiliger Geist für dich betet. Du hast ein Recht, dass der Tröster bei dir ist, alle Tage, ewiglich, und er wird ewiglich bei dir, bei euch sein. Und du hast ein Recht, dass Gott dich verteidigt. Du hast Gott jetzt deine ganze Rechtssache übergeben, dass Gott deiner Feinde Feind ist, dass er jetzt gegen dir ankämpft und er die Sache in die Hand nimmt. Und er für dich streitet und du bist nur stille. Herr, ich habe dir ja alles übergeben, dir alles anvertraut. Mach du das, bitte. Und du stehst da, mach Gott, bitte, mach das, mach das. Du musst Gott ermutigen. Die meisten Leute, die denken, das macht der liebe Gott von sich selbst. Nein, wir müssen Gott ermutigen durch Lob und Dank und Preis und Anbetung. Mach das, Herr. Du bist groß, du bist stark, du bist mächtig. Schaff das, Herr. Brich durch. Im Englischen heißt es, wir sollen den Namen Gottes segnen. Also wir sollen Gott segnen. Wir sollen Gott unterstützen. Gott Glück wünschen, Gott Erfolg wünschen, segnen. Herr, du machst es, du streitest für mich. Du schlägst den Pharao und du schlägst die Philister und du schlägst die Kananiter und du wirst mit allen fertig, mit dem ganzen Gesindel, mit den Babyloniern, den Römern. Du wirst es schaffen. Deine Feinde bekommen mit Gott persönlich zu tun, wenn er dein Beistand ist. Gott schuf dich, so wie du bist. Und du hast ein Recht, das zu sein, was du bist. Du guckst, du staunst. Ich darf ich sein. Ich darf mich verwirklichen. Ich darf, so wie ich bin, Gott dienen. Gott schuf dich nicht zum Vegetieren, sondern er schuf dich, dass du für ihn lebst. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Christus gesagt. Du hast ein Recht auf ein sinnvolles Leben, auf ein erfülltes Leben, auf ein inhaltsreiches Leben, auf ein richtiges Leben. Du hast ein Recht. Du bist wiedergeboren und jetzt hast du diese lebendige Hoffnung in dir. Und jetzt fängst du an, das alles auszuleben und diese Rechte durchsetzen. Und du wirst merken, am ersten Tag funktioniert das nicht. Am zweiten Tag auch wahrscheinlich nicht. Aber so, wenn du immer wieder anfängst, ich will Gott ausleben. Ich will meinen Glauben ausleben. Ich will den Heiligen Geist in mir verwirklichen. Was der Heilige Geist mir gegeben, geschenkt hat, das will ich umsetzen. Und jetzt bekomme ich eine neue Biografie von Gott. Ich bin nicht mehr der Alte. Aber der Teufel sagt, guck mal, das und das ist noch in deinem Leben. Er ist der Ankläger. Und du musst nicht auf diesen Lügner hören, Bruder, Schwester. Denn du hast ein Recht, dass du von Gott gerechtfertigt bist. Dass er nicht mehr dir da irgendwas vorlügt und erzählt, was du nicht bist. Du hast einen Neuanfang mit Gott gemacht. Du hast ein Recht, frei von jedem Zwang zu sein. Ein Recht, dass du wiederhergestellt wirst von Seele, Geist und Leib. Du hast ein Recht, dass ja dein Körper wiederhergestellt wird, deine Gefühle wiederhergestellt werden, deine Finanzen wiederhergestellt werden, deine Kraft wiederhergestellt wird. Guck mal, die Alten, bei den Alten ist es so interessant, da ist der Josua mit 80 Jahren, Kaleb mit 80 Jahren steht vor Josua, gib mir dieses Gebirge da hinten. Dann sagt er, du bist doch ein alter Mann, 80 Jahre. Nein, sagt er, ich bin noch genauso stark, als ich damals in Kadesh Barnea war und damals aussog und Moses gesagt hat, dass du das Gebirge kriegst. Ich bin noch genauso stark. Du solltest dich heute Abend dich genauso stark fühlen, wie du bei der Wiedergeburt warst. An der Stunde, als du ein neues Leben von Gott bekommen hast, als du aus dem Taufwasser ausstiegst. War das nicht toll? Also, genauso stark wie früher. Da hättest du eine Keule nehmen und die Teufel davonjagen können. Damals warst du so mutig und so kühn. Aber mittlerweile, sei vorsichtig, pass auf. Und da hat man sich alles Mögliche eingeredet. Dein Rückgrat gebrochen. So viel ist zerstört in deinem Leben. Ich bin noch genauso stark. Zeig dem Teufel die Zähne. Du hast ein Recht auf die Fülle Gottes. Du hast ein Recht auf ein siegreiches Leben. Du hast ein Recht, einfach ja eine neue Schöpfung zu sein. Du bist das, was du von Gott gezeigt bekommen hast. Im Sprüche Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Du bist nicht weise in deinen Augen, sondern in den Augen Gottes. Lies mal diese ganze Verse. Du bist nicht weise in deinen Augen, sondern du siehst dich jetzt mit den Augen Gottes. Ich bin noch genauso stark wie früher. Auch wenn ich jetzt älter geworden bin, kränker geworden bin, schwächer geworden bin, die Haare ausgefallen sind und sonst noch was passiert ist. Ich bin noch genauso stark. Gott sieht mich wie von der Ewigkeit her in den Augen Gottes. Wir sollen nicht in unseren Augen stark sein, sondern in den Augen Gottes. Das steht es in diesen Versen drin. Du bist rein, nicht in deinen Augen, sondern in den Augen Gottes. Du bist frei, nicht in deinen Augen, sondern in den Augen Gottes. Du bist stark, hast Wohlstand und so weiter. Nicht in deinen Augen, sondern in den Augen Gottes. Du hast dein Leben eingetauscht. Und jetzt hast du ein Recht, ein anderes Leben zu leben. Erst der Wiedergeborene ist der von Gott wiederhergestellte Mensch. Mit dem Heiligen Geist erfüllte Mensch, der ist erst dann vollkommen, wenn der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt. Das ist die Bestätigung, dass Jesus angekommen ist. Ich habe mal einen Afrikaner predigen gehört. Weißt du, Afrikaner predigen manchmal ganz toll. Und der gibt uns so in Fahrt. Und dann sagt er, Geschwister, ich weiß, wie weit der Himmel von der Erde ist. Dann, und alle denken, ja, was sagt er jetzt? So lang oder so weit, Jesus ist aufgefahren zum Himmel und in 10 Tagen kam der Heilige Geist. Also der Himmel ist von der Erde entfernt 10 Tage. 10 Tage. 10 Lichttage. Ich weiß. Aber erst wenn der Heilige Geist in uns, bei uns angekommen ist, erst dann, Geschwister, sind wir gemachte Leute, gemachte Frauen, gemachte Männer, gemachte Kinder Gottes. Erst wenn der Heilige Geist in uns angekommen ist. Und deshalb fang an, voll Geistes zu sein. Das Wort Gottes ist in euch. Und fang dich an, mit den Augen Gottes zu sehen. Und was du in den Augen Gottes bist. Du bist nicht so klein in den Augen Gottes. Du bist ein Goldschatz in den Augen Gottes. Wertvoller als alles Gold und Silber dieser Welt. Mein Name steht im Buch des Lebens. Glory, glory. Halleluja. Lass uns aufstehen. Wir sind geschaffen zum Bild Gottes. Der Wiedergeborene ist ein gemachter Mensch, der neue Mensch. Und selbst wenn er noch so klein und noch so schwach und noch so gebrechlich ist, er ist ein Gemachter, von Gott Gemachter, von Gott Geschaffener. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast in dem Bild deines Sohnes, Jesus Christus. Und es ist egal, was wir in den Augen der Menschen sind, in unseren Augen sind, in den Augen der Geschwister, der Freunde, Bekannten, Nachbarn, der Verwandten. Herr, das zählt gar nicht. Was sind wir in deinen Augen? In deinen Augen sind wir wertvoll. Halleluja. Herr, ich preise dich, ich bete dich an, dass du uns geheiligt hast, gereinigt hast durch das Blut deines Sohnes. Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und jetzt wollen wir uns freuen in dir. Ich freue mich in dir, Herr Jesus, denn du hast unser Leben reich gemacht. Wir sind durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus gemachte Menschen. Wir haben ein Recht, auf gemachte Menschen zu sein, nach dem Bild Gottes geschaffen und gemacht. Lob und Dank. Halleluja. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben und noch hören werden. Herr Jesus, ich segne alle, die einfach offen sind für die Gnade Gottes und lass sie ergriffen sein von der Herrlichkeit des Herrn, von der Größe und der Liebe und Macht Gottes. Preis Gott. Amen.